Genau. Und dann kommen wir jetzt als krassen Kontrast nach diesem schweren Thema zu der Fortsetzung von meinen Regeln. Im Dezember habe ich euch meine 10 Regeln für die Notfallmedizin präsentiert und habe euch aufgefordert, doch eure Regeln, die ihr habt, uns einzuschicken. Und das habt ihr in unglaublichem Maße gemacht. Ich war ganz baff und habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für alle Zuschriften. Es hat super Spaß gemacht, das zu lesen und damit ja auch irgendwie eure Konzepte und euer Bild von Notfallmedizin zu sehen. Ich habe jetzt aus diesen vielen, vielen Regeln mal die 20 für mich, ich will gar nicht sagen besten Regeln, sondern die 20, die ich am also wo ich finde, kann man am besten drüber reden, rausgegriffen. Dank geht ganz explizit an Julia, an Jackie, an Tim, an nochmal Tim, an Dennis, an Yannick, an Marc, an Katharina, an Philipp und an Dr. Notfall von Twitter, die alle ihre Regeln eingesandt haben. Und ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass Dana, Johannes und ich diese Regeln einfach zusammen diskutieren, weil ich glaube, da kann man Meinung zu haben. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht die Namen zu denjenigen, die die Regeln eingeschickt haben. Zum einen, weil ich manche Regeln zusammengefasst habe, die doppelt waren. Zum anderen, weil es ja auch sein kann, dass wir jetzt Regeln hier vielleicht anders sehen und ich die Leute nicht, ohne dass sie sich verteidigen wollen, hier bloßstellen möchte. Verteidigen können. Die erste Regel, die ist gleich eine Kontroverse, weil einige von euch, oder es wurde mir von euch geschrieben, dass du as much nothing as possible. Andere schreiben wiederum better safe than sorry. Also, was ist die richtige Regel?
Also soll ich mal anfangen?
Ja, gerne.
Also ich bin ja eher der Minimalist. Ne? Mhm. Also ich mache mir, und das kann man, ich weiß es tatsächlich auch, dass das, also ich frage mich immer wieder im Einsatz, ist das richtig oder ist das falsch? Aber ich mache mir gerne ein Bild vom Patienten, so ne, erster Eindruck, Bauchgefühl. Und da habe ich sicherlich auch schon daneben gelegen. Aber dann denke ich, naja, was macht dieser Patient, braucht keine 2 Zugänge zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, um irgendwas zu sagen. Oder früher hätte ich gesagt, in Prä-Covid-Zeiten, die Temperaturmessung ist sicherlich verzichtbar. So, solche Dinge. Ja, also was nicht heißt, dass ich im Rahmen, also es gibt auch andere Patienten und ich denke, darauf kommt es am Ende an. Also zum Beispiel, wenn ich einen Postreanimationspatienten habe, da bin ich schon eher dann auf der Kategorie, dass ich mir zum Beispiel Noradrenalinperfusor noch fertig machen lasse, bevor ich losfahre. Also ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Auch wenn ich sonst ja sicherlich eher der Typ bin für, ich mache das mal so ein bisschen und dann kommen wir schon irgendwie in die Klinik. Also, aber das kommt wirklich auf den Patienten an. Oder wie seht ihr das?
Sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Also ich finde, es kommt immer sehr darauf an, was ich für einen Patienten vor mir habe. Manche profitieren einfach davon, wenn ich im Zweifel einfach losfahre und vielleicht jetzt nicht noch draußen eine Arterie lege oder irgendwelchen anderen Krempel mache, den man machen könnte, der aber jetzt nicht essentiell ist. Und bei manchen, ich meine, wir haben das Glück, eine BGA auf dem Auto zu haben, denke ich mir dann eher, Tom, dein Blick ist interessant, denke ich mir dann, na gut, hier habe ich ja wirklich auch die Möglichkeit, jetzt eine BGA zu machen. Ich bin irgendwie ein bisschen weiter weg und wir haben dann, als ich meine NEF-Fahrten gesammelt habe, einen Patienten mit einem pH von 6,9 und einem Kalium von 7, irgendwas. Das war dann natürlich irgendwie schön, weil wir so ein bisschen differenzialdiagnostisch denken konnten und sagen konnten, dieser Patient braucht auf jeden Fall ein Überwachungsbett. Und konnten da schon mal so ein paar Sachen einfach anleiern. Ich finde, man kann es nicht pauschalisieren.
Aber ich finde, ein schönes Beispiel für diese Sache ist POCUS. Ne? Also das ist ja sehr gehypt in letzter Zeit und jeder fühlt sich berufen, inklusive uns, POCUS zu machen.
Kann ich nicht, hab ja keinen Ultraschall.
Ja, kannst du ja
mal. Aber BGA-Gerät, Alter.
Aber BGA-Gerät, das ist wichtig.
Schon
hatten
lang.
Wir auch mal hier in der Region, war auch nix. Egal. Aber am Ende ist, nicht jeder Patient braucht, wenn er Oberbauchschmerzen hat und du möchtest den, also unspezifischen Oberbauchschmerz, braucht jetzt ein differenziertes Sonoabdomen. Während es in dem Patienten gibt, der den reißenden Schmerz zwischen den Schulterblättern angibt zum Beispiel, also anamnestisch dich quasi darauf stößt und du kannst jetzt mit dem POCUS den sozusagen die Perikardtamponade sichern und sagen, der hat eine Stanford-A-Dissektion. Da ist die eine Minute oder die zwei Minuten mehr sind sicherlich gut investiert, wenn du den danach in die richtige Zielklinik bringst. Und das ist ja genau dieses Dilemma. Wir müssen ja nicht denken, wir verlagern jetzt die Notaufnahme auf die Straße. Weil dann sind wir wieder irgendwo beim arztbesetzten Patientenlaster von 1973, sag ich mal.
Ich glaube, bei mir, um als Dritter dann zu sehen, hat das eine Entwicklung gemacht. Zu Anfang ist, glaube ich, jeder in seiner Ausbildung better safe than sorry.
Ja, klar.
Und macht alles. Dann hatte ich eine lange Phase, ganz getreu, House of God, do as much nothing as possible. Und ich muss aber sagen, dass ich gerade wieder zurückschwenke. Dass ich halt denke, dass die Möglichkeiten, die ich habe, die sollte ich zumindest so weit ausschöpfen, dass ich mir sicher bin, dass ich nichts übersehe. Und weil du den Temperaturbeispiel vorhin gebracht hast, du hast ja auch gesagt, das hast du früher gesagt. Warum sollte ich keine Temperatur messen, wenn das Thermometer da ist? Also es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, das ist nicht invasiv bei Ohrthermometern. Es schadet nicht und es hilft im Zweifel in der Notaufnahme den Patienten schneller richtig zu kategorisieren. Sepsis versus kardiogener Schock als Beispiel. Für eine nicht invasive Untersuchung. Also ich würde sagen, wenn man do as much nothing as possible macht, sollte man sich schon sehr sicher sein, dass man das possible auch richtig einschätzt. Das wäre jetzt so mein Fazit.
Ja, aber das ist ja mit vielen Dingen so, ne? Also im Endeffekt kommt es immer drauf an, auch 12-Kanal-EKG. Jede Synkope bekommt bei mir ein 12-Kanal-EKG. Da werden auch andere jetzt sagen, naja, der will immer sein 12-Kanal-EKG bei, der ist doch nur exekiert, so ungefähr, ja. Das ist halt individuell und das Pendel geht sicherlich eher in die Richtung, ich glaube, darauf kann man sich einigen, bitte safe than sorry.
Zumindest bei nicht-invasiven Untersuchungen, Maßnahmen. Folgen von unvermeidlichen Maßnahmen antizipieren. Da will ich kurz das Beispiel, was hier auch mir genannt wurde, sagen, dass man den vielleicht intubationspflichtigen, grenzkompensierten Patienten, der aber schwierig zu retten ist, weil er nur durch ein Kellerfenster da raus kann oder über eine steile Treppe, vielleicht erst da rausbringt und ihn dann intubiert.
Das ist eins meiner Lieblings Nummern, wenn es irgendwie möglich ist und der Patient ist zu intubieren, den erstmal in RTW zu verfrachten und ihn da zu intubieren, wenn es irgendwie geht. Warum? Rückfallebenen direkt vorhanden, optimales Licht, Ruhe von außen und einen Moment noch Zeit tatsächlich, die Indikation zu überdenken, den potenziell postiktalen Patienten Zeit zu geben, doch ein bisschen wacher zu werden und die Intubation sozusagen zu vermeiden und einfach auch, also das finde ich schon.
Ja.
Wenn die kritische...
Antizipieren ist immer gut, da gebe ich dir absolut recht.
Nein, aber die
ich, damit ich möchte so ein bisschen dagegen halten, dass es mir halt jetzt und tatsächlich gar nicht als Unerfahrener schon zweimal auf die Füße gefallen ist, dass ich gesagt habe, ja, wir bringen den erst runter, wir machen das da. Und
ist ja auch eine deiner Regeln, oder? Die Patienten werden immer schlecht im Treppenhaus.
Genau. Und wenn man wenn sie dann schlecht werden in der Situation, wo man nicht rankommt, weil man gerade im Treppenhaus ist oder in dem Kellerfenster, dann ist wirklich scheiße.
Genau, aber auch da gilt ja am Ende wieder, Erfahrung ist alles, ne? Also du musst, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, hier habe ich eine 100%ige Intubationsindikation, dann machst du das auch in diesem Keller und dann musst du halt irgendwie dieses Kellerfenster durch mit einem Beutel am Patienten und musst du halt irgendwie gucken, dass du es möglich machst. Nur die meisten Intubationsindikationen in meinem Notarztdienst sind eher so, naja, kann man machen, kann man aber auch in 5 Minuten machen. Also schweres SAT, Reanimation und so jetzt mal einfach ausgenommen natürlich. Ne? Das ist klar, da muss ich das da tun und da werde ich auch nicht erst irgendwo hinkommen und das dann da machen. Und das ist das, worauf ich abziele.
Absolut, ja. Deswegen diskutieren wir das ja. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das hier irgendwas richtig oder falsch ist.
Ich glaube, da gibt's auch nicht richtig oder falsch nicht.
Wollte ich gerade sagen, ich finde, das ist schwierig, als allgemein gültige Regel wieder zu
verwenden. Also verwenden. Antizipieren, also die Regel ist ja erstmal, antizipiere die Folgen, also machst du die Rettung damit schwieriger. Auf jeden Fall überlegen. Man muss halt sehr genau wissen, welchen Patienten mutet man das zu. Und da kann ich sagen, und ich behaupte jetzt nicht, dass ich schätze ja offensichtlich Sachen falsch ein, aber dass man sich da gut vertun kann.
Das kann man absolut. Man kann sich bei jedem Patienten vertun. Und ich habe auch öfter mal das Gefühl, wenn der Patient dann im RTW ist oder in der Klinik ist, dass ich so denke, oh, das ist aber gut gegangen. So, also, dass man eher denkt, da haben wir jetzt eher Glück gehabt, sage ich mal. Ja, dass das gut funktioniert hat und andersrum bei anderen, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kriegen wir den Leben in der Klinik, der hat am Ende gar nichts. Du hast halt einfach nur begrenzte Ressourcen, begrenzte Diagnostik und auch einen begrenzten Erfahrungsschatz. Nämlich der Erfahrungsschatz, den du hast, ist der von dir und deinem Team und von keinem anderen. Du kannst nicht noch 5 Leute fragen.
Genau. Kommen wir zur nächsten Regel.
Wobei ich da sagen muss, entschuldige, zu dem 5 Leute fragen. Es gibt hier in Marburg die Möglichkeit, sich einen Telenotarzt irgendwie mit verbinden zu lassen. Und ich habe das zuletzt bei einem Patienten auch verwendet, einfach weil ich ein Team hatte, mit denen ich jetzt nicht explizit so differenzialdiagnostisch Sachen besprechen konnte. Weil manchmal hilft einem das ja schon, wenn man einmal kurz drüber spricht und sagt, hey, wie seht ihr das? Das habe ich mit denen natürlich auch gemacht, aber die haben mir da nicht den Input gebracht, den ich im Zweifel gebraucht hätte. Und dann habe ich mit einem Kollegen aus der Uni gesprochen, der halt auch Telenotarzt ist und Oberarzt ist. Das fand ich sehr nett, weil er im Endeffekt gesagt hat, nee, würde ich ganz genauso machen, aber ich irgendwie ein besseres Gefühl hatte bei dem, wie ich das abgearbeitet habe irgendwie, um zu wissen, okay, ich habe es jetzt nicht vergessen. Das ist vielleicht einfach...
Wenn man da die Möglichkeit hat, ist das super.
Genau, und ich finde, da bricht man sich halt keinen Zacken aus der Krone, weil die Leute sagen ja irgendwie immer so, weißt du das nicht alleine, so nach dem Motto. Aber ich denke mir halt, wenn es für der Patientensicherheit dient, dann frage ich doch lieber nochmal, wenn ich die Möglichkeit dazu habe und mache das. Ich mache das jetzt nicht bei jedem Einsatz, sondern halt bei denen, wo ich mir denke, die sind...
Schöner Ausweg.
Genau, Tipp, aber also ich würde
den ich da geben kann, wenn man das machen möchte und vielleicht auch gar nicht zugeben möchte, dass man das macht. Also jetzt lege ich hier meine Karten offen, aber ein Intensivbett suchen und vielleicht einfach bei der Intensivstation seines Vertrauens anrufen. Da kann man ja vielleicht den Fall auch mit seinem Kollegen diskutieren.
Ja.
Nice.
Man sollte nicht die Intubationsindikation zum Beispiel abhängig machen von solchen Dingen, ne? Also das sind eher so andere Fragestellungen. Medikamentöse Therapien oder was weiß ich, wo man jetzt denkt, soll ich das jetzt schon machen oder will ich das der Klinik überlassen? Solche Sachen sage ich jetzt mal.
Darum ging es dort auch.
Aber nicht lebenserhaltende Dinge sozusagen verzögern, weil man sich das irgendwie, da muss man sich schon sicher sein.
Kommen wir später noch drauf. Nein, nein. Die dritte Regel ist Gott sei Dank nicht zu diskutieren, sondern die kann man, glaube ich, einfach stehen lassen. Frühzeitig an den Transport denken. Wenn wir nicht durchs Treppenhaus passen, müssen wir uns überlegen, wie kommen wir da sonst runter? Und das zwar am besten, bevor der Patient Rost hat und nicht erst, wenn es denn soweit ist, weil dann dauert es zu lange. Und das gilt für jede andere bremslige Situation auch. Wir müssen uns beim Reingehen in die Wohnung überlegen, wie kommen wir da wieder raus mit Patient.
Da hilft natürlich der rettungsdienstliche Background, den wir jetzt zu dritt haben. Genau,
absolut.
Ja, aber ich glaube, die Regel ist unstrittig. Was man sagen muss, ist, hört dann auf die Leute, die ihr habt, ne? Hört aufs Team. Wenn du jetzt ärztlicher Kollege bist oder Kollegin bist, dann hörst du auch ganz klar auf deinen Notfallsanitäter und frag im Zweifel.
Ja.
Sei dir dafür nicht zu schade.
Ja.
Dann eine schöne Regel, die ich einfach so prägnant formuliert, so noch nicht gehört habe, ist, wir sind in Zeiten, wo wir immer mehr, egal ob als Rettungsfachpersonal oder als ärztliche Kollegen immer mehr Einsätze haben und dann aber nicht mehr kranke Leute. Und hier ist die Regel, jeder Patient erhält erstmal 30 Sekunden meiner Aufmerksamkeit. Danach überdenke ich das nochmal. Das ist eigentlich eine Regel für Johannes, aber ich finde, es ist viel Wahres dran. 30 Sekunden lang sollte man erstmal...
Willst du mir unterstellen, dass ich nicht 30 Sekunden dem Patienten...
Doch, aber meine Konzentrationsspanne ist auch kurz und ich denke auch schnell, was soll ich hier? Nein, aber ich finde, die Regel ist gut formuliert. Auf der Anfahrt zu meckern bringt nichts. 30 Sekunden lang hat der Patient mich zu überzeugen, vielleicht auch eine Minute, dass es wirklich was ist, wofür was ernst ist Und danach kann man anfangen zu meckern. Und nicht schon auf der Anfahrt.
Also du hast mich natürlich ertappt. Ich mecker gerne auf der Anfahrt. Natürlich. aber auf der anderen Seite freue ich mich auch immer, wenn ich losfahren kann. Also ich bin ja schon motiviert. Aber 30 Sekunden, das finde ich prägnant, das kann man gut machen so. In 30 Sekunden schaffe ich es auch, meine essentiellen Fragen zu stellen, um mir ein kurzes, aber knackiges Meinungsbild zu machen.
Jetzt kommen wir zu Regeln, die eher mir in die Karten spielen. Vielleicht habe ich sie auch deswegen ausgesucht. Wenn du glaubst, der Patient könnte von NIF profitieren, fang sofort damit an. Oder fang jetzt damit an. Und nicht erst später. Es geht ja so ein bisschen in die gleiche...
Wann soll ich denn sonst damit anfangen? Ja,
zum Beispiel erst nach dem Transport in RTW. Oder vielleicht erst 8-5 Minuten in der Klinik schafft er schon. Es gibt nämlich tatsächlich Studien, die nachweisen, dass umso früher man damit anfängt, umso besser ist das Ganze. Ist natürlich ein Problem, wenn Kliniken zum Beispiel Patienten in der Notaufnahme nicht mit NIF abnehmen oder so. Also dann wird das Ganze schwierig, wenn man dann plötzlich die ganze Logistik damit in Frage stellt. Oder wenn sie das nicht weitermachen in der Notaufnahme oder in der Klinik. Aber generell glaube ich auch, dass man frühzeitig, wenn man glaubt, dass der Patient davon profitiert, damit anfangen sollte.
Das sehe ich auch so, aber du musst dir natürlich überlegen, wenn du mit der NIF zum Beispiel schon im ersten OG anfängst, dass deine 2-Liter-Flasche sauschnell leer ist, ne? Vom Medomaten.
Ja.
Da musst du dich, dann musst du auch Hackengas machen.
Aber dann habe ich, also das Schöne ist ja, selbst wenn es schief geht, habe ich ja wenigstens eine gute Präoxygenierungsstrategie gewählt, ne? Also.
Da kann ich jetzt nichts gegen sagen.
Aber ja, natürlich. Und es ist logistisch anspruchsvoller, muss man einfach sagen. Muss man fairerweise auch sagen. Also wenn man wirklich denkt, der braucht NIF, der schafft das runter und sich da sicher ist, dann verstehe ich auch die Gründe, die dafür sprechen. Aber ich finde, was die Regel ganz gut sagt, ist dieses, es sind nur 5 Minuten in die Klinik, das ist eigentlich kein guter Grund, weil dann hast du die 10-Liter-Flaschen im Auto.
Nein, das ist das.
Und dann hast du eigentlich den besseren Patienten Fachpersonalschlüssel im RTW als in der Notaufnahme oder wo auch immer.
Ja.
Und das schließt direkt an die nächste Regel an. Hör auf zu glauben, dass es in der Klinik besser funktioniert. Das ist, glaube ich, eine Regel, die lernt man sehr gut, wenn man mal in der Notaufnahme gearbeitet hat. Wir haben im Rettungsdienst den besten Personalpatientenschlüssel. Wir haben fast mittlerweile wirklich viele, viele Möglichkeiten, die Notaufnahme auch hat. Zumindest therapeutisch, diagnostisch ist es ein bisschen schwieriger. Aber wir sollten aufhören zu denken, ach komm, bringen wir schnell in die Notaufnahme, die machen das da schon. Meistens läuft es da zumindest langsamer. Und wenn du einen unerfahrenen Kollegen in der Notaufnahme hast, dann vielleicht sogar auch schlechter.
Das muss ja, so realistisch muss man sein. Aber trotzdem kriegst du ja oft in der Notaufnahme eine andere Perspektive und Expertise für den Patienten, fachspezifischer. Vorausgesetzt, deine Triage vorher war richtig.
Keine Frage, aber jetzt mal davon ausgegangen, was auch so invasive Maßnahmen angeht, kann es sein, dass in der Notaufnahme weniger Expertise da ist, wenn der Patient wirklich kritisch ist und du das falsch einschätzt.
Das stimmt.
Also, ja. Auch eine schöne Regel, die gar nicht nur auf den Rettungsdienst bezogen ist. Wenn man etwas mal schnell machen will, wird es nicht funktionieren. Ich finde, das ist für mich eher fast Intensivstation. Man
lass mal schnell ins FVK legen.
Klappt nie.
Arterie.
Klappt auf gar keinen Fall, dauert ewig.
Genau.
Gilt wahrscheinlich auch für alles andere im Leben. Ist nicht nur auf die Klinik bezogen. Aber mal schnell funktioniert einfach nicht.
Ja. Ja, aber das ist ja, also darüber brauchen wir auch nicht zu diskutieren, das ist eindeutig so.
Ja. Nee, braucht man auch nicht. Ich habe auch gar nicht alle Regeln so ausgesucht, dass man darüber diskutiert. Ja. Die andere Regel finde ich, der wurde ich mir auch erst im Verlauf meiner klinischen Karriere bewusst. Die Wirkung von IV-Medikamenten ist entscheidend von der Injektionsgeschwindigkeit abhängig. Also die Wirkung und die Nebenwirkung. Das heißt, Ketamin ist ein gutes Beispiel. Wenn du Nebenwirkungen minimieren willst, gib es langsam als Kurzinfusion. Wenn du Nebenwirkungen von Vomex minimieren willst, gib es als Kurzinfusion und nicht als Push. Gleichzeitig aber auch, wenn du die Wirkung von Adenosin hochtreiben willst, gib es als Push und schnell rein. Also,
aber auch dazu gibt es Anekdoten, ne? Also so ein paar, es gibt ja auch zum Beispiel die Anekdote, Propofol schön langsam geben, dann
ist es weniger kreislaufdepressiv. Rutscht
den Druck nicht runter. Genau. Nee, das ist aber nicht doch so. Nee.
Okay.
Habe ich mehrfach drüber gestolpert, nämlich tatsächlich in meiner Facharztvorbereitung. in verschiedensten Büchern und da wurde immer explizit dieses Beispiel gebracht, dass es eben nicht so ist, wie man denkt.
Okay.
Echt?
Dass man es langsam gibt. Ja.
Also.
Und ich bin ja jedes, ich habe das ja auch immer so gedacht.
Also das tut mir leid, kann ich fast nicht glauben. Also weil es auch meiner, also das, du wirst recht haben, ich glaube nicht, dass du das ausdenkst, aber es ist, ich.
Jetzt wird das Buch aufgeschlagen.
Ich behaupte, dass die Dosis, die du brauchst, weniger ist, wenn du es langsam gibst.
Ja, genau, die Dosis, die du brauchst, ist weniger. Aber das ist ja eine ganz andere Aussage.
Genau, eine geringere Dosis heißt ja auch weniger Kreislauf.
Genau, aber das ist ja, hängt ja aber nicht mit der Injektionsgeschwindigkeit zusammen, sondern du brauchst weniger, weil du dem Medikament mehr Zeit gibst zu wirken, sozusagen.
Okay. Ja. Okay.
Ja.
Darauf zielt natürlich die Aussage am Ende des Tages ab, ne?
Ja, okay, trotzdem wäre ich über die Quelle, ich meine, ich werde ja vielleicht auch drüber stolpern, bin ich gespannt. Weil ich,
ja, ich hab das nämlich mehrfach nachgeguckt, weil ich habe so ein paar Dinge mehrfach nachgeguckt und das gehörte dazu. Weil ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Ist aber so.
Okay.
Spannend.
Regel Nummer 9. Wenn es Notfallsituationen gibt, die dir Angst machen, beschäftige dich vorab damit. also mach dir mentale Modelle.
Auf jeden Fall.
Damit du in stressigen Situationen dir vorher überlegst, wie du handelst. Ich glaube, da muss man auch nicht drüber diskutieren. Das Schöne ist, dass die nächste Regel, die habe ich so ein bisschen modifiziert, also die Formulierung ist von mir, aber die Regeln wurde mir mehrmals zugeschickt. Die Regel von mir lautet jetzt, es wird nicht alles gut. Notfallmedizin impliziert zwingend rasche Entscheidungen aufgrund von unvollständigen Informationen. Wenn du als Notarzt nicht in der Lage bist, diese Entscheidung zu treffen, dann bist du da vielleicht falsch an dem Ort. Und wenn du nicht, wenn dir Kinder Notfälle Angst machen, wenn du keine Notfallnarkose machen willst, wenn du, ja, wenn du das alles nicht willst, dann solltest du keine Notfallmedizin machen. Ich finde, die Regel hat viel Wahres und wenn man das trotzdem will und sich dann nicht imstande fühlt, dann muss man sich halt weiterbilden. Dann muss man halt in OP gehen, dann muss man Kurse besuchen, aber zu sagen, ich habe davor Angst, aber ich mache es trotzdem, ist irgendwie der falsche Weg, würde ich mal sagen. Also es wird nicht alles gut.
Also Angst ist ja sowieso grundsätzlich ein schlechter Ratgeber, ne?
Ja.
Also Respekt sollte man trotzdem behalten vor den Dingen, die man tut. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich habe auch Einsatzstichworte, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich denke, oh, also wo ich schon tachykard werde.
Das ist aber was anderes.
Aber du darfst nicht im Zweifel zögern. Und das ist, du darfst nicht Dinge rauszögern, die essentiell sind, um das Leben des Patienten zu retten, aus Angst davor, diese Maßnahme nicht zu beherrschen oder sie einfach nicht zu beherrschen. Das kann ja auch sein. Ja, also ich will jetzt bewusst das Thema der Atemwegssicherung mal hier an dieser Stelle außen vor lassen. Da gibt es eine schöne neue Studie, die kann man bei Newspapers so nachlesen. Egal. Aber es gibt ja auch andere Sachen. Also als Anästhesist zum Beispiel, wenn du nicht in der Lage bist, ein
EKG zu interpretieren.
Herzrhythmusstörung.
Ein EKG zu interpretieren.
Was? Ja. Genau, ein EKG zu interpretieren oder eine Herzrhythmusstörung adäquat zu therapieren, so wie das eine Leitlinie vorsieht. Und du in deinem Repertoire ist ein 5-Belog das Maximale und Amiodaron so ungefähr der antiarrhythmischen Therapie, die dir so vor, dann ist das nicht das Richtige. Da musst du dich, aber das heißt nicht, dass du nicht NR fahren darfst, sondern das heißt, dass du dich in diesem Kontext weiterbilden
musst. Muss ich entweder fortbilden?
Das ist eindeutig so.
Genau. Ja. Genauso, wenn du. Notfallnarkose ist immer so ein kritisches Beispiel, das wird ja, aber da muss man halt in OP gehen, wenn man das lernen möchte.
Ja.
Gut, die nächste Regel, hier wieder 3 ehemalige oder immer noch Rettungsassistentinnen. Es steht nirgendwo geschrieben, dass höher qualifizierte Leute keine Geräte desinfizieren müssen, kein Lager checken müssen, nicht den Kühlschrank entwesen müssen, keine Rucksäcke schleppen müssen und sonst nicht helfen müssen. Ich glaube, das ist auch sehr treffend. Rettungsdienst ist Teamarbeit und man darf überall mit anpacken und auch beim Waschen des Fahrzeugs, ich sage jetzt mal in unserem Fall des NEFs, darf man vielleicht mal einen Schrubber in die Hand.
Vor allen Dingen geht es auch viel schneller. Wenn du nachts irgendwie an irgendeiner Notaufnahme stehst mit dem ITW oder an irgendeinem Haus und du musst nachts noch den ITW desinfizieren oder sonst irgendwas und der Arzt, also es war in dem Fall ein Mann, deswegen gendere ich das nicht, steht da halt einfach neben und guckt uns beim Putzen zu, dann sind wir halt alle irgendwie eine halbe Stunde später irgendwann wieder im Bett und das nervt.
Genau, also man kann mit anpacken, es geht schneller, es macht einem Freunde Und meistens passiert einem dabei auch nichts Schlimmes. Und man muss eh warten. Eine Regel, die aus meiner Feder stammen könnte, geh aufs Klo, wenn du musst.
Ja, definitiv.
Leere Blase ist dein Freund. übrigens.
Schön formuliert.
Übrigens auch, ein voller Bauch ist, wenn du Zeit dafür hast, nicht zu spät, weil irgendwann, ja, fällt es einem echt auf die Füße. Jetzt habe ich hier dann noch so ein paar Regeln zusammengefasst, weil sie alle so ein bisschen equipment-technisch sind. Absaugung mitnehmen. Also es gibt eigentlich keinen guten Grund, dass die Absaugung immer noch mit dem RTW hängt, anstatt sie mit hochzuschleppen. Sie ist nicht das schwerste Equipmentstück. Und wenn man sie braucht, dann braucht man sie schnell. Also finde ich insofern keine falsche Regel.
Wie macht ihr das mit doppelten Sachen? Also wenn der RTW schon da ist und ihr dann noch dazukommt?
Also
Ampullarium Ende.
Ja.
Und Videolaryngoskop.
Als NEF bringst du das mit, was du nur auf dem NEF hast, außer der RTW ruft dich explizit an und sagt, bring bitte noch das und das mit. Also. Oder andersrum erwarte ich tatsächlich vom RTW, dass er erstmal alles mitbringt. Auch wenn wir als NEF schon vielleicht alles mit oben haben, wenn wir zuerst da sind.
Gibt bei uns eine Dienstanweisung, dass wir immer alles zusätzlich mit dazu
als NEF alles doppelt. Okay. Mhm.
Dann schleppt er aber viel.
Mhm. Okay, nee.
Warum? Falls das nicht funktioniert? Also ich frage das wirklich aus Interesse.
Ja,
also.
Wohl auch, falls irgendwas nicht funktioniert oder eben für Backup.
Und für die Fitness der Notärzte.
Korrekt.
Defibrillation halt mit zwei Geräten.
Ja.
Gibt es Studien zu? Sheldon Cheskes lässt grüßen.
Der zweite Teil aus dieser Regel ist wickele Zugänge. Die würde ich sogar noch erweitern. Wickele Zugänge oder verwende braune Pflaster. Diese braunen Zugangspflaster mit dem Loch drin, die sind, das ist die einzigen, die Bombe. Ich vertraue, außer einer Mullbinde. Aber eins von beiden sollte schon sein. Beschrifte Spritzen auf jeden Fall oder wirf sie gleich weg danach.
Habt ihr so Zettel? So Etikettenzettel?
Nein, haben wir leider nicht.
Nein.
Okay.
Nur auf Intensiv.
Ja, so, genau. Auf.
Mhm. Nee, wir haben die auch für ein RTW, das ist echt cool, ja, das muss man super sagen. Also NEF natürlich auch.
Und habe ich jetzt auch umformuliert, aber am Ende waren es mehrere Regeln, die aufs Gleiche abzielten. Sei dir bewusst, wo dein Zeug ist, also Logistik, du musst wissen, wo was liegt. Ob das im NEF ist, aber auch wenn du es im Einsatz mit irgendwo mit hingenommen hast, du musst wissen, wo du es abgestellt hast. Ja.
Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Genau.
Und trotzdem suche ich trotzdem immer irgendwas.
Dann eine Regel, die fast redundant zu einer von meinen Regeln ist, aber trotzdem nochmal wichtig zu erwähnen. Delegationsschutz, grüne Kügelchen. Ich glaube, man kann das zusammenfassen unter, wer führen will, muss frei von Arbeit sein. Zumindest, wer führen will, sollte sich in dem Moment, wo er sich überlegt, wie es läuft, frei von Arbeit machen. Das heißt ja nicht, dass man dann beim Runtertragen nicht mit anpacken darf und sich an seinem Schreibbrett festhalten muss. Aber wenn man den Plan macht, dann sollte man sich vielleicht erstmal frei von Arbeit machen, um Überblick zu gewinnen, oder?
Ja, das ist sowieso definitiv so, ne? Delegiere die Sachen, die du delegieren kannst. Also du musst ja nicht denken, nur weil du der Notarzt bist, dass du immer den Zugang legen musst.
Genau, absolut.
Also
mach ich, das wenn ist ich ja, explizit dazu.
Oder wenn Fall.
Aber ich erwarte auch von Rettungsdienstlern, weil ich das selber auch manchmal als vorherige Rettungsdienstlerin sozusagen die Situation durchlebt habe, dass nicht das Gehirn ausgeschaltet wird, sobald ein Arzt, eine Ärztin da ist. Und das ist, glaube ich,
sieht man auch leider häufiger.
Richtig. Und ich kenne ja so wie ihr jetzt im Endeffekt auch dann die zwei unterschiedlichen Seiten. Und es ist extrem anstrengend, wenn du dann auf einmal mit einem Team arbeitest, was eigentlich super die Mechanismen abspielen kann und die dann selbst da nicht mehr laufen und du halt noch sagen musst, ein BZ aus der Nadel, der eigentlich ja immer gemacht wird.
Ja.
Don't forget the fucking sugar, so. Und wenn du dann, ja, hast du vielleicht selber nicht die grünen Kügelchen und vergisst es dann auch noch und dann hat man es ganz vergessen.
Absolut.
Das ist super. Das ist tatsächlich ein Problem, ne? Also, dass man das oft das Gefühl hat, dass man im Einsatz die absoluten Basics noch erinnern muss. Geht halt nicht, ne?
Ja, also no offense an alle Rettungsdienstler, um Gottes Willen.
Wir haben uns ja auch schon,
lieben ja alle,
schon oft den Arsch gerettet. Also so geht ja auch in beide Richtungen.
Keine Frage, ja. Ganz genau.
Und das ist eine Regel und ich finde, das ist ein Problem für alle reinen Rettungsdienstler. Sick people don't take a joke. Also im Endeffekt, kritische Patienten sind die Falschen, um zu üben. Und das ist das Problem im Rettungsdienst. wenn man nur im Rettungsdienst tätig ist, woran soll man noch üben? Weil man hat meistens nur die kritischen Patienten und das sind eigentlich nicht die richtigen, um zu üben. Aber ich finde, die Regel hat trotzdem viel Wahres. Man sollte etwas in einem besseren Setting üben können.
Ja, ist natürlich so. Man muss auch sagen, selbst die beste Simulation ersetzt natürlich am Ende nicht den kritischen Patienten. Ne? Die macht Standards und bringt einen Sicherheit in Abläufe. In einer optimalen Welt würden präklinisch Tätige regelhaft in Notaufnahmen oder auf Intensivstationen oder in OP-Bereichen tätig sein. Das ist halt leider nicht so. Die Studie, die bei Newspapers, die ich vorhin schon mit den Atemwegen zitieren wollte, zielt übrigens auch darauf ab, ne, dass die Routine nachlässt, wenn man zum Beispiel nur hauptamtlich als Notarzt tätig ist. Da gilt das genauso. Aber so ist es halt im Leben. Das können wir nicht ändern. Und deshalb müssen gewisse Skills halt geübt werden auch. Und es gibt ja auch im Rettungsdienst nicht kritische Patienten. Ne? Also den Zugangsskill, den kann man schon in Übung halten sozusagen, auch an den nicht kritischen Patienten. Wenn man natürlich jetzt in Bayern unterwegs und für einen Zugang NEF nachfordern muss, dann wird das schwierig mit dem Übung halten bei den nicht kritischen Patienten.
Aber die Atemwegssicherung ist schon wieder schwierig, ne? Also das ist ja teilweise wirklich für die ärztlichen Kollegen auch schwierig. Ich weiß, dass Professor Kill irgendwann mal in OP zurückgegangen ist, als der Leiter der Notaufnahme war, um zu sagen, ich muss meine 50 Intubationen machen, weil er die halt in der Notaufnahme nicht gemacht hat.
Ja, ist ja auch richtig. Genau das ist es halt. Du musst dich da in Übung halten, weil du die sonst nicht.
Genau.
Wenn du kannst ruhig 50 NEF oder 100 NEF-Dienste im Jahr machen. Sag mal, du arbeitest hauptamtlich im NEF, jeden dritten Tag einen NEF-Dienst, 100 Dienste im Jahr. Dann wirst du wahrscheinlich in dieser Zeit vielleicht 15 Intubationen schaffen. Vielleicht. Und dann kommt auch noch die Auslastung an, wo du unterwegs bist natürlich und so weiter und so fort. Aber meistens sind das ja eher ländliche Beritte, wo dann solche Posten sind und so. Also,
Ja, ne? Absolut. Die nächste Regel fand ich spannend, weil ich, also meine Regel war ja quasi überleg, was könnte man vergessen haben, überleg, was wir noch machen könnten. Hier ist denk umgekehrt. Was ist das Dümmste, was wir jetzt tun könnten? Zum Beispiel auf Eigenschutz verzichten. Ich kann aus meiner Rettungsassistentenzeit sagen, dass ich mich irgendwann wiederfand, in einem brennenden Gebäude reanimierend mit einem B-Schlauch zwischen den Beinen. Weil, genau, was ist das Dümmste, was ich jetzt tun könnte? Ein Notarzt, der in dem Moment sicherlich auch nicht Böses dachte, beziehungsweise ein Feuerwehrmann hat den Patienten nicht, wie es seine Aufgabe ist, vor die Tür gebracht, sondern im Treppenhaus abgelegt, den reanimationspflichtigen Patienten aus der brennenden Wohnung, hat das Ganze per Funk an seinen Leiter kommuniziert, der Leiter hat das an den Notarzt kommuniziert, anstatt zu sagen, bring den Patienten runter, Schweizer Käseprinzip, der Notarzt hat anstatt zu sagen, bringt den Patienten runter, gesagt, komm, wir gehen ins Treppenhaus und reanimieren. Und der Rettungsassistent hat anstatt zu sagen, ihr seid bescheuert, wir gehen da nicht rein, gesagt, klar.
Das ist eine gute Idee.
Lass mal machen.
Mit Sauerstoff.
Genau, mit Sauerstoff. Und erst als wir die Reanimation frustran beendet haben, wurde mir zumindest bewusst, Alter, hier laufen Leute in Atemschutz rum. Ich meine, das war jetzt in dem Moment für uns nicht kritisch, aber sicherlich nicht der Moment, wo man als Rettungsdienstpersonal sitzen sollte und reanimieren sollte. Ja, denk umgekehrt, was ist das Dümmste, was du gerade machen könntest? Finde ich einfach eine ganz gute Regel. Einfach mal auch nach dem Einsatz vielleicht zu denken, was hätte ich noch dümmere Sachen machen können?
Nur nicht, dass es dann so ist mit der Kuh und der Milch und dem Wasser und ihr wisst, worauf ich anspiele, oder? Also, dass man dann gerade irgendwas Dummes macht, weil man da drüber nachdenkt. Aber das ist, das ist Frauenlogik, keine Ahnung.
Vielleicht sollte man vorher oder nachher so denken und im Einsatz doch denken, was könnte ich.
Vielleicht nicht im Einsatz, ja. Das wollte ich. Mhm.
Genau wie du einem Kind nicht sagen solltest, fall nicht runter, sondern halt dich gut fest. Genau. Die nächste Regel, und es sind nur noch vier: Trust no one, believe nothing, give oxygen. Finde ich erstmal ziemlich smart, also jetzt mal im Sinne des CRM gelesen, gleich vom Autor der Regel interpretiert. Zweifle alles an, nehme selbst nichts an und oxygenieren ist wichtiger als intubieren. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Da hat jemand gut über seine Regeln nachgedacht. Trust no one, believe nothing, give oxygen. Ist zumindest für die Notfallmedizin meist richtig, wobei natürlich Oxy die Regel vor 20 Jahren noch richtiger gewesen wäre, als sie das jetzt ist. Regel Nummer 18, da kann ich auch noch meine Anekdote zu erzählen, ist Kotzponcho bauen. habt ihr schon mal ein Kotzponcho gebaut?
Dazu möchte ich mich nicht äußern.
Also die Idee des Autoren der Regel, deswegen habe ich das anonymisiert, also unter anderem deswegen, ist ein Loch in einer Einmaldecke zu schneiden und dem Patienten über den Kopf zu stülpen, weil man, falls er sich erbricht, dann ja die Kabel und das Equipment, was auf der Brust des Patienten ist, geschützt hat.
Okay, du machst aber den ganzen Kopf ja, dadurch.
Den ganzen Kopf dadurch.
Poncho. Ich habe ganz kurz gedacht, ja, ja, jetzt habe ich es auch. Ich habe komische Dinge im Kopf gehabt, dass man nur so ein Loch hat für den Mund und den Rest
ja, abgedeckt. Ja, ich hatte dieses Decke hochziehen gedacht.
Ja, ich kenne es tatsächlich. Mhm. Also ich habe mehrere SAN-Dienste auf der Love Parade machen dürfen, als sie noch in Berlin war. Also ich war nicht in Duisburg. Und wir haben keine Kotzponchos gebaut. Bei uns war die Regel, wenn er kotzen muss, zieh den Pulli hoch vom Patienten.
Genau, die Regel kenne ich auch.
Mhm. Genau. Nicht schön für den Patienten, aber in solchen Settings wie der Love Parade tatsächlich effektiv, um das Auto sauber zu halten. Ja. Genau. Also Kotzponcho hat mich sehr amüsiert. Vielen Dank dafür. So, Regel Nummer 19. Und die fand ich auch sehr eingehend. Air goes in and out, blood goes round and round, any variation is a bad thing. Oder eine schöne Übersetzung auf Deutsch, Thorax hart, Abdomen weich, Variationen machen Arbeit. kann man auch nicht drüber diskutieren, ist so viel Wahres dran, aber ist sehr, sehr schön. Und die letzte Regel, und sie geht nicht nur ganz zufällig so ein bisschen entgegen Regel Nummer 10. Regel Nummer 10 von mir war, es wird nicht alles gut. Regel Nummer 20 ist, vertrau deinen Fähigkeiten. Wenn du auf dem NEF sitzt oder auf dem RTW, also als verantwortliche Person, und du hast ein blödes Gefühl bei irgendwas, dann vertrau deinem Bauch, vertrau deinen Fähigkeiten. Du hast wahrscheinlich einen langen Weg gehabt, bis du dahin gekommen bist. Und es gibt wahrscheinlich einen guten Grund, dass du da sitzt. Und deswegen im Notfall vertrau dir.
Ja, ich habe als Setzer, bin als Setzer, naja. Ja.
Okay, aber die meisten motivierten Leute, die unseren Podcast hören, da stimmt wahrscheinlich, vertrau deinen Fähigkeiten.
Ja, das denke ich auch.
Sie würden sich nicht versuchen, mit uns Vögeln hier weiterzubilden, wenn sie nicht motiviert wären.
Und vor allen Dingen bist du ja auch gerade die beste Chance. In Anführungszeichen.
Genau. Ja, genau. Das ist eine super Erweiterung, Dana. Perfekt. Wahrscheinlich bist du gerade die beste Chance für den Patienten. Ja.
Das sage ich auch mal. Ich bin ihre beste Chance jetzt.
Gut. Das waren die jetzt 20 von euch eingesandten Regeln. Out of über 50. Und mein Codewort für hierfür ist Kotzponcho. Wie könnte,
das war klar.
Wie könnte es anders sein?
Schreib es bitte auf.
Ja, schreibe ich auf. Genau. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, ist mir nämlich gerade was eingefallen. Wir haben die Kommentare vergessen. Und wir müssen noch die Kommentare machen. Und es ist wirklich ein Versehen, dass die Kommentare diesmal am Ende kommen. Und wir machen da einen kurzen Ritt durch. Zu einem Verena. Und ich könnte mich in den Arsch beißen, weil ich es verkackt habe. Verena macht mich nämlich aufmerksam, dass man PayPal nicht Paul wie Paul McCartney ausspricht, sondern PayPal. Also mit quasi. Ja. Oder, also PayPal.
Ich nehme das zur Kenntnis.
Ja, ich versuche das zu ändern in meinem Sprachgebrauch. Dann hatte ich.
Dann ändere auch noch das Colored People zu People of Color.
Oh, habe ich Colored People gesagt?
Oh, ja. People of. Und ich wollte das die ganze Zeit noch sagen. Ja, oh, ja.
Oh. Oh. Ja, versuche ich.
Aber es ist uns aufgefallen, wir versuchen es zu verbessern. Genauso wie mit dem Gendern.
Okay. PayPal. People of Color, genau. Dann hatte ich letztes Mal die Calcium-Studie. Calcium-Reanimation hat nichts gebracht und da war ein Ausschlusskriterium, dass man Calcium aus anderen Gründen gegeben hat und ich habe in dem Moment nicht gewusst, was für andere Gründe das sein könnte. Hier schreibt, wer schreibt das eigentlich? Weiß ich
wer
nicht.
Auch immer.
Schreibt jemand, dass die Hyperkalämie natürlich ein guter Grund ist. Absolut richtig. Also ist wahrscheinlich
Membranstabilisierung.
Der Grund, das da zu geben. Steht auch in unserem Hyperkaliämie-Artikel auf jeden Fall so drin, bei EKG-Veränderungen Calcium geben.
Mit Sicherheit. Ja, definitiv.
Markus schreibt, dass man die Sous-Vide-Geräte, die ich auch in der letzten Journal Club benutzt habe, um erfrorene Extremitäten anzuwärmen, auch um FFPs aufzuwärmen, nutzen könnte. Dass das natürlich alles nicht dem Medizinproduktegesetz entspricht. Was Markus anders sieht, ist, dass wir über Wendeltuben bei OSAS geredet haben. Er hat gesagt, ja, das ist ja doof, wenn man da Nasenbluten, oder er sagt, das ist ja doof, wenn man da Nasenbluten auslöst und dadurch dann eine schwierige Intubation noch schwieriger macht. Ist nicht ganz falsch. Wenn ich dadurch allerdings eine bessere Beutelmaskenbeatmung, eine bessere Präoxygenierung habe, ist das, glaube ich, eine Abwägungssache. Das jetzt komplett abzutun, finde ich schwierig. Und weil Markus ja auch schreibt, dass man einen Wendeltubus nur mit Lokalanästhetika geben kann, einem wachen Patienten, das stimmt nicht. Ich habe selbst schon Wendeltuben in die Nase gekriegt, ohne Lokalanästhetika, und habe das gut toleriert. Also, das kann man schon machen, wenn man den Patienten ordentlich verbal darauf vorbereitet, dass man ihm was in die Nase steckt. Ja.
Und im Zweifel, bevor man reintubiert, also gerade wenn das jetzt so postoperativ ist, wäre mir ja ein Wendel noch lieber als...
Ja, das auf jeden Fall. Es ging hier jetzt, glaube ich, so ein bisschen um zum Präoxygenieren, zum Beuteln für das Setting.
Verstanden.
In der Einschlafphase. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Okay. Geht jetzt hier nicht klar drauf raus hervor. Danach macht man es ja eigentlich relativ standardmäßig und relativ häufig auch ohne Nasenbluten. Also ich habe da jetzt noch nicht so häufig Nasenbluten ausgelöst, und wenn, tamponiere ich das ja meistens durch den Wendel schon irgendwie. Dominik sagt erstmal Paula viele Grüße und sagt, dass alle Philips-Monitore die Atemfrequenz per Impedanzmessung messen können, weil Paula gesagt hat, dass es in ihrer Klinik nicht gibt. Wir haben auch Philips, bei uns geht das auf jeden Fall auch, haben wir ja letztes Mal auch schon festgestellt. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Herstellern ist. Die zweite Sache ist, dass er sagt, dass sein Chef oder sein ehemaliger Chef, das weiß ich nicht, sagt, dass bei jedem relaxierten Patienten, auch wenn er nur einmal Relaxanz gekriegt hat, eine TOF-Messung zu etablieren ist. Ob das von der Rechtsprechung, was Dominik hier schreibt, immer so gemacht werden muss, ist natürlich, kann ich nicht sagen, weiß ich einfach nicht. Man muss aber schon sagen, wenn man eine TOF-Messung da hat und am Ende ein Relaxierungsproblem hat und sie nicht angewandt hat, dann ist man in der heutigen Zeit schon irgendwie schuld. Also darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Ja, am Ende.
Warum sollte man es auch nicht anwenden?
Genau, außer Faulheit. Ja. Dann gab es zwei Fragen zu dem DSO-Interview, die ich tatsächlich auch direkt weitergeleitet habe an die DSO. Einmal gab es die Frage, wie das mit dem Transplantationsbeauftragten aussieht. Muss eine Klinik das haben? Ja, eine Klinik, die eine Intensivstation hat, muss das haben, also eine Intensivstation mit Beatmungsplätzen. Sie können eine Ausnahmegenehmigung beantragen, wobei das relativ aufwendig ist und beim zuständigen Gesundheitsministerium erfolgen muss. Das ist wohl, wenn überhaupt, für orthopädische Fachkliniken, Belegbettenkliniken relevant. Also eigentlich muss jeder, der an der Notfallversorgung teilnimmt und eine Intensivstation hat, muss auch einen Transplantationsbeauftragten haben. Die zweite Frage ist, sind Leukämien und Lymphome nicht auch ein K.O.-Kriterium für Organspende? Weil das im Organspende-Kompendium allerdings eines Englischsprachigen drin steht. Und da sagt die DSO, ja, bei Leukämien sind sie auch zurückhaltend, wobei es hier ganz klar auf die Art der Leukämie, das aktuelle Stadium, die Behandlung und so weiter anfängt, sodass sie sich da eher, also die DSO persönlich, eine persönliche Rücksprache erwünschen würden, anstatt zu sagen, das ist ein generelles K.O.-Kriterium. Deswegen wurde es im Interview auch so nicht gesagt und auch ist in unserer Grafik nicht so drin. Also ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, da hat Holger recht, aber zumindest die DSO sagt, redet da lieber mit uns. Vielleicht gibt es da Organe, die wir trotzdem nehmen können. Gut, dann eine Sache, die Ines schon korrigiert hat sozusagen, dass in dem Artikel, dass Apixaban ist bei einer GFR von unter 30 zugelassen, nämlich bis 15 Milliliter pro Minute. Das war im Podcast nicht ganz klar rausgearbeitet, das hat Ines auf jeden Fall im Artikel schon korrigiert. Und ja, völlig richtig. Dann schreibt auch Niklas, dass der Kostenunterschied zwischen den Antidoten und PPSB ja schon so ist, dass man eher zu PPSB greifen möchte, weil man das in die Kalkulation mit einbeziehen müsste, sollte. Das gebe ich ihm recht. Ich finde aber trotzdem, wenn man Andexanet Alpha oder Praxabind im Schrank hat, dann fällt es argumentativ schwer, ein nicht zugelassenes Medikament zu nehmen, obwohl man das Zugelassene da hat, auch wenn die Kostenteil krass mehr ist. Ich sage nicht, dass ich das nie machen würde, da doch das PPSB nehmen, gerade so am Ende der Halbwertszeit, also ist lange her und so, aber wisst ihr, was ich meine?
Also die Indikation, ich glaube, man muss sich darauf einigen, dass die Indikation für das Kosten, also für das teure Medikament schon gut sein muss. Wenn die gut ist, dann gibt es keinen Grund, das nicht zu nehmen. Mhm. Dann sollten die Kosten zumindest in unserem Gesundheitssystem in Deutschland nicht der ausschlaggebende Faktor sein.
Ja.
Wenn die Indikation nicht gut ist, dann ist es ja eine andere Geschichte. Ja, wenn jetzt einer anfängt und möchte Adexanet Alpha geben bei einer oberen gastrointestinalen Blutung, habe ich alles schon erlebt, dann ist das vielleicht was, wo man eher PPSB geben sollte.
Ja.
Weil es einfach keine Daten gibt, die die Wirksamkeit belegen.
Und dann kommt zu Danas Kommentar im Dezember-Podcast noch eine etwas, nämlich ging es da um Regelunregelmäßigkeiten, also Periodenunregelmäßigkeiten nach Covid-Infektion oder nach Covid-Impfung, ne? Da ging es um Impfung.
Sowohl als auch.
Genau. Ja. Und da hat Dana gesagt, naja, Menschen, die so verhüten, nennt man Eltern.
Ja, das war ein flapsiger Spruch, Leute. Das war nicht so ernst
gemeint. Nee, hier wird auf eine Studie hingewiesen, die eine sehr genaue Temperaturmessung anführt und dafür einen besseren Pearl-Index nachweisen kann als für Kondome. Wobei aber hier in der Studie auch im Endeffekt vor dem Temperaturanstieg schon auf Geschlechtsverkehr verzichtet wurde. Naja, also im Endeffekt kann man das natürlich hin und her diskutieren. Das sollte jeder für sich selbst entscheiden und dafür verweisen wir doch auf einen Gynäkologie-Podcast.
Also. Das habe ich Jonas auch geantwortet. Und im Endeffekt ist es ja vollkommen richtig, was er sagt, dass im Endeffekt die Temperatur plus Cervix-Schleim-Methode nicht schlecht ist an sich, was den Pearl-Index angeht. Aber ich glaube, da braucht man einfach auch sehr viel Adherence und zusätzlich noch Erfahrung, dass man das auch so umsetzen kann, dass das so funktioniert und man damit den Kinderwunsch oder auch eben den Kindernichtwunsch so umsetzen kann.
Genau. Sehr schön. Gut, das waren unsere Kommentare diesmal am Ende. Vielen, vielen Dank.
Muss ja auch mal sein.
Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Wie könnte es anders sein?
Mir auch.
Mir natürlich sowieso, ja.
Und damit kommen wir gebetsmühlenartig nach 4 Stunden wieder dazu. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann bewertet uns doch bitte auf iTunes, Deezer, Spotify und Google Podcasts. Kommuniziert mit uns über Twitter, über Instagram, über Facebook, über unsere Homepage, über johannes@pinupdocs.de, wenn ihr ihm sagen wollt, wie großartig er ist.
Wenn ihr groß für dich findet.
Genau, schreibt uns Kommentare, wenn wir Quatsch erzählt haben oder wenn ihr irgendwelche Gedanken zu dem habt, was wir hier so von uns geben. Ihr könnt CME-Punkte kriegen, dafür sind 4 Codewörter in diesem Podcast drin. Die müsst ihr euch gemerkt haben und in der richtigen Reihenfolge in unser CME-Formular eingeben und dann bekommt ihr mit eurer EFM-Nummer die CME-Punkte gut geschrieben. Das Ganze geht bis zum 15.03. Und ihr könnt natürlich auch als medizinisches Fachpersonal eine Teilnahmebescheinigung über den gleichen Weg erlangen. Wenn ihr es ganz besonders toll findet, könnt ihr uns was in den Hut schmeißen und uns fördern. Das Ganze geht über einen PayPal-Link.
Sehr gut.
Unter dem Fördern-Button auf unserer Homepage, da könnt ihr uns den Hut werfen, was immer ihr für richtig haltet. Wir werden das Ganze in neue Technik, mehr Webspace und vielleicht auch gemeinsame Abende bei gutem Essen und Bier investieren.
Oder Wein.
oder Wein, genau. Und habt ihr noch was? Habe ich was vergessen?
Nein.
Ich glaube nicht.
Super.
Ich glaube nicht. Wir sind jetzt bei fast 4,5 Stunden. In diesem Sinne würde ich sagen:
Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.